Korte und Rink. Politik, die bewegt.
So schnell vergeht eine Woche, denn schon wieder ist Montag und deswegen wieder höchste Zeit für einen Podcast unserer VRM Korte und Rink. Auch heute darf ich wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte sprechen. Und so wie wir es von ihm gewohnt sind, ist er einfach ständig unterwegs. Herr Korte, wo sind Sie denn heute?
Heute bin ich in Salzburg, österreichisches EU-Mitglied. Ist immer wichtig im Blick, weil hier ein Kongress ist, in dem ich auch aktiv eingebunden bin mit Vortrag und ich auch schon eine Weile in Salzburg nicht mehr war, bin ich einen halben Tag vorher gefahren, um ein bisschen mehr mitzubekommen und nicht nur vorzutragen, wieder wegzufahren, weil die Österreicher ja in vieler Hinsicht für uns politisch sehr interessant sind und Salzburg allemal. Aber ich meine, Sie reisen ja im VRM-Gebiet herum, das ist ja auch aufregend.
Das ist auf jeden Fall aufregend, nicht so aufregend wie Ihr Leben, wenn ich mir die Reiseroute angucke. Letzte Woche waren Sie ja noch in Italien. Ja, schön fand ich, Sie haben ja diesen Kongress ja unter anderen Bedingungen angekündigt, mit einem großen Austausch und einem gewissen intellektuellen Niveau. Auf LinkedIn haben Sie geschrieben, über Demokratiearbeit rauschten wir uns im italienischen Kollegen und Kolleginnen in der Villa Vignoni aus. Dass das vielleicht dann ein Rausch geworden ist, war mir neu. Ich habe gedacht, Sie wollten sich austauschen, Herr Korte.
Ja, diese Spritzgetränke sind natürlich bei den Italienern besonders animierend. Und insofern ist wahrscheinlich das tipptechnisch ein bisschen anzumerken gewesen, um die Tiefe der italienischen Diskussion mitzubekommen am Comersee.
Weil in dem Rausch entstehen vielleicht auch gute Gespräche.
Ja, das stimmt auch, weil natürlich auch Italien unter Meloni aus vergleichender Perspektive interessant ist, weil sie doch sich extrem integriert, moderat gibt. Was ist da noch postfaschistisch dran? Ne? Das ist schon sehr interessant herauszubekommen, wie sie innenpolitisch, kulturpolitisch, wissenschaftspolitisch durchaus sehr extrem rechts nach wie vor entscheidet, aber wir international davon nichts mitbekommen, weil sie sich eben so integrativ zeigt im Hinblick auf die Ukraine-Politik, im Hinblick auf alles, was so die Großlinien der EU anbelangt. Und unser Kanzler war jetzt auch da, hat seinen Antrittsbesuch gemacht und gleichzeitig waren ja alle jetzt wieder in Rom. Und ich habe gelesen, Sie dürfen auch mit dem Bischof bald sprechen.
Ja.
Dann wird das ja, das Gespräch zwischen uns wird dann wahrscheinlich auch etwas zivilisierter, nehme ich an, wenn Sie ein bisschen moralisch in sich gehen müssen für so einen Tag, dann wirkt das vielleicht auf unser Gespräch auch, weil Sie sonst immer nur an Margen denken, weniger an Moral.
Haben Sie das Gefühl, dass ich die Ringslokalrunde am 28. Mai nutzen sollte, um mal kurz Beichte abzulegen vor dem Publikum und mich etwas zu läutern?
Das ist der Vorteil von der katholischen Religion. Ne? Da kann man so richtig zulangen. Nachher wird es dann alles weggebeichtet. Das ist also psychologisch müsste man so eine Religion heute erfinden.
Ja, aber danke für den Hinweis natürlich. Deswegen führe ich es in dieser Runde nochmal gern aus für unsere Hörerinnen und Hörer und unsere Zuschauer, dass ich am 28. Mai in Ringslokal rund um 19 Uhr den Bischof Peter Kohlgraf zu Gast habe, was natürlich Reporterglück ist bei der Terminierung, weil als ich ihn anfragte und wir uns auf das Datum geeinigt haben, noch keiner ahnen konnte, dass A, der verstorbene Papst sterben würde und dass B, der neue Papst dann schon gewählt ist. Das ist, die Themen liegen zum Teil auf dem Tisch.
Ja.
Auch auf dem Tisch liegt noch, Herr Korte, seit ein paar Wochen, dass wir uns über die AfD austauschen wollten. Das haben wir, das Verbotsverfahren, das diskutierte, beziehungsweise auch das Gutachten des Verfassungsschutzes ist bei uns etwas untergegangen, weil die politische Stimmungslage sich mit Herrn Merz und anderen wichtigen Themen beschäftigt hat. Trotzdem haben wir es uns ja immer mal aufgehoben und ich wollte es einfach heute nochmal mit Ihnen besprechen, weil es ja wesentlich ist aktuell in der Diskussion. Es schwelt ja immer so weiter. Wir haben ja jetzt auch bei uns in den VRM, im VRM-Gebiet, als wir das Gutachten erhalten haben, ist mal gescannt nach Bezügen zu Rheinland-Pfalz und nach Hessen und sind ja in Rheinland-Pfalz durch das Netzwerk Münzenmeier auch sehr fündig geworden. Aber fangen wir mal vorne an, Herr Korte. Dieses Gutachten an sich und diese Verkündung durch Frau Faeser, ich glaube, an Ihrem vorletzten Arbeitstag. Wie bewerten Sie das im Nachgang?
Unglücklich. Man kann sowas nicht vor der Wahl machen, das wäre noch schräger gewesen, aber so kurz vor Ende einfach so sagen, das haben wir und so ist der Stand, ohne es als Ministerium ausgewertet auch zu präsentieren, damit auch der Öffentlichkeit war keine gute Übergabesituation. Das war ungünstig, finde ich, weil es ein Amt, was eine bestimmte Aufgabe hat, was dem auch nachkommt, aber ein Ministerium hat das ja in Auftrag gegeben, muss dann daraus auch etwas machen und das daraus machen konnte sie ja in dieser Zeitlichkeit nicht mehr. Insofern ist die Frage, ob man das hätte überhaupt zu diesem Zeitpunkt dann öffentlich machen sollen.
Zumal ja auch Ihr Nachfolger, Herr Dobrindt, davon im Vorfeld auch nichts wusste. Der wurde ja auch davon überrascht. Ich weiß jetzt nicht, was das Ziel von Frau Faeser war, dann nochmal einen Punkt zu setzen oder.
Ja, und das, was jetzt dankbarerweise durch die Journalisten auch schon alles öffentlich geworden ist, das Gesamtgutachten, andere Gutachten sind früher auch erst später öffentlich geworden, das ist jetzt schneller, dokumentiert ja auch das breite Problem, was mit dieser Partei einhergeht. Man hätte ja zumindest mal auflisten können, was sind die 10 zentralen, rechtsextremen, rechtsradikalen, grundgesetzwidrigen Aktivitäten, Äußerungen. Das ist ja so gar nicht aufgelistet. Das ist ineinandergehende Stoffsammlung, die rechtskonservatives, rechtes Gedankengut, ideologisch, ethnische Diskriminierung, all diese Dinge auflistet, die aber nicht immer verfassungsfeindlich sind, auf keinen Fall. Und auch nicht immer rechtsradikal sind, sondern das Gedankengut dieser Partei in den Mitgliederstrukturen, in den Delegiertenstrukturen sehr gut auflistet und das Potenzial zeigt, was darin liegt. Auch das, an was wir uns vielleicht schon gewöhnt haben, was wir zuhören, aber gar nicht mehr ahnden oder uns nicht dagegen auflehnen. Dafür ist es gut, aber daraus ein Verfahren machen zu können, was Bestand hat, um so eine Partei zu verbieten, das wird nicht ausreichen. Das ist meine Einschätzung. Ich habe nicht alle 1000 Seiten da gelesen, aber mich stört eben, dass es nicht ausdifferenziert ist zwischen dem, was wirklich verfassungsrechtlich relevant sein könnte und das, was einfach eine Beschreibung grausamster Ideologie ist.
Es wurde ja auch im Nachhinein diskutiert, ob es richtig war, das Gutachten komplett unter Verschluss zu halten oder nicht zumindest, wie Sie sagen, eine gewisse Ausrichtung oder eine Stoßrichtung oder wesentliche Punkte auch zu veröffentlichen, um vielleicht das nochmal zu untermauern, was Frau Faeser dort gesagt hat, weil so meinem Dafürhalten nach, das wurde ja immer bei dem Parteiverbotsverfahren diskutiert, dass man einen Schuss hat und der muss sitzen. Ansonsten kann das ja jetzt nicht alle 3 Wochen anstreben oder alle 3 Monate. Und auch so ein Gutachten veröffentlicht ein Innenminister ja jetzt nicht regelmäßig. Das heißt, der Gedanke, wenn man sowas aufbereitet, dass man das in einer möglichst umfassenden Form macht, in auch angemessen für die Öffentlichkeit, aber vor allen Dingen auch in einem sattelfesten politischen Rahmen ist mein Eindruck, ist alles nicht geschehen. Es wirkte wie so ein Schnellschuss, als wollte sie das schnell nochmal mitteilen.
Ja, und die Kollegen von Lewandowski über andere angefangen, also die Parteienforscher, Politikwissenschaftler haben dazu bereits sehr gute Publikationen vorgelegt, die ja auch nicht nur sich in irgendwelchen Theorien ausrichten, sondern konkret belegen, was mit dieser Partei ist. Ich finde, da kann man wissenschaftlich genauso oder vielleicht besser mitarbeiten, weil die Verfassungsschützer ja jetzt auch fast schon dokumentieren, dass sie gar nicht inoffizielle Mitarbeiter praktisch dort eingeschleust hatten. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern sie nutzen öffentliche Quelle oder waren bei Veranstaltungen dabei. Das machen Parteienforscher auch. Also es gibt eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Partei auseinandersetzen, bei der man in der Regel systematisch fündiger wird. Die Schlüsselfrage ist doch, glaubt man, dass diese Partei am Ende mehrheitsfähig wird und mal in eine Regierungsverantwortung kommt, dann wäre die Schlussfolgerung, dann sollte man eine Partei, die eben in Teilen rechtsextrem ist, auch verbieten. Gehen wir davon aus, dass es nicht der Fall ist, dann muss man sie nicht verbieten. Also es ist zumindest ein Gradmesser für die Entwicklung von einem Kompass in diesem Verfahren, weil es gibt keine neuen Argumente. Und man muss sich immer bewusst machen, wenn sie nicht mehr da ist, was das an einer sogenannten neumodischen Disruption dann auslöst im Parteiensystem, dass dann doch die anderen Parteien das prozentual praktisch auffüllen. Im jetzigen Bundestag nach der jetzigen Berechnung wäre da wieder eine linke Mehrheit natürlich klar erkennbar im Bundestag. Man könnte mit den anderen Parteien das auffüllen und Es stellt sich dann die Frage, wie schnell eine Nachfolgeorganisation sich gründen würde. Das letzte Bundesverfassungsgerichtsurteil aus den 50er Jahren dazu hat ja zeitlichen Abstand auch markiert, wann sowas geschehen dürfte. Und ich glaube, 12 Jahre später ist dann auch die DKP erst entstanden, sodass es nicht wie bei der dem Verbot der Zeitschrift neulich ist, dass man mit einem anderen Cover 4 Wochen später erscheint, sondern schon eine längere Zeit bräuchte. Aber ich finde, für mich persönlich ist der Hauptargumentationspunkt, wird sie mehrheitsfähig und sollte man dann deshalb daran denken, so eine Partei zu verbieten, weil sie einfach gefährlich ist für die Demokratie, weil sie Demokratie in der Form, in der wir sie haben, abschaffen möchten, weil sie schon Artikel 1 nicht erfüllt, nicht die Würde des Menschen wird anerkannt, sondern bestimmter Menschen, nicht jeder ist jemand, nicht jede ist jemand. Sie unterscheidet eben, am Ende werden alle Menschen, die ihre Haarfarbe haben, beispielsweise einfach ausgeschlossen. Kann ja sein. Oder Brillenträger wie mich. Das ist ja völlig willkürlich, wen man dazu rechnet und wen nicht. Und diese Form der Differenzierung ist noch viel schlimmer als das, was Sie an institutionellen Setting abschaffen wollen.
Aber ist dann tatsächlich für Sie ein ausschlaggebender Punkt, ob diese Partei mehrheitsfähig ist? Weil ich es immer andersrum gedacht habe, von den Inhalten her, könnte man ja auch, geht natürlich bei so einem Beschluss nicht um die Akzeptanz in der Bevölkerung, aber es wirkt ja so, wenn man zu dem Schluss kommt, sie ist mehrheitsfähig, dass man diese Entscheidung trifft aus Angst, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich für diese Partei entscheiden könnte, dann wäre ja irgendwann die Partei weg, aber die Bevölkerung ja nicht, die sie gewählt hat. Und ich immer überlegt habe, ob die Themen reichen, um diese Partei zu verbieten, die sie setzt. Also sie ist, wie Sie sagen, demokratiefeindlich, sie greift Verfassungsorgane an, sie unterläuft rechtliche Prozesse oder Institutionen. Also das muss man aus Ihrer Sicht nochmal getrennt betrachten.
Ja, finde ich schon. Das sind getrennte Blickrichtungen, weil man sich ja selbst auch im Plus-Minus-Konto, ist man dafür, ist man dagegen, systematisch immer wieder mit neuen Argumenten versucht, klarzumachen, für welche Position man ist. So ein Unentschieden hilft ja keinem weiter. Der Blickwinkel, den man aus der Parteienforschung, aus der Demokratieforschung, wie auch immer, als Bürger, als Wähler, es sind unterschiedliche Richtungen, die man einbringt, um das für sich selbst zu sortieren. Nach wie vor wissen wir eben aus der Parteienforschung, dass im Parteienwettbewerb die einen gewinnen, die anderen verlieren, aber nicht irgendwie automatisch. Und Win-Win-Situationen für die Partei in der Mitte entstehen nicht dadurch, dass ich Dinge von den anderen übernehme, sondern sie entstehen nur dadurch, dass ich selbst attraktiv bin und attraktiv bleibe. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Wie können wir aus der Mitte heraus für die Mitte werben, für eine kompromissbereite Republik, die voller unterschiedlicher Interessen durchaus ist, indem man ein Ringen um Willensbildung laut sieht, aber indem am Ende doch gerade das gemäßigte Mittelspektrum sich immer wieder einigt. Das ist doch das Interessante. Und Lösungen herbeiführt, die den sozialen und gesellschaftlichen Frieden in diesem Land sichern. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn eine Regierung so arbeitet, dass eben Probleme gelöst werden, ergibt sich auch kein weiteres Folgeproblem. Da bin ich ziemlich sicher. Also ich bin absolut optimistisch, dass gerade im Jetzt, im Herangehen an sogenanntes solides Regieren dieser Bundesregierung, die Möglichkeiten da sind, dass wir uns daran noch abarbeiten, weil es einfach Fortschritte gibt, Verbesserungen gibt und dadurch die Mitte sich stabilisiert.
Das heißt, Sie würden bei den Wahlmotiven der AfD tatsächlich auch sagen, dass es auch Wähler gibt, die sich dann eben im Falle eines Verbotes, was dann noch in ferner Zukunft liegt, wenn es überhaupt ein Verbotsverfahren gäbe und es dann so entschieden würde, die sich dann aber auch für andere Parteien entscheiden, weil sie die AfD aus Politikverdrossenheit oder aus einer Angebotsform gewählt haben, aber jetzt nicht so überzeugt sind, dass sie dann am Ende sagen, AfD oder nichts.
Ja, genau. Denn es gibt ja die drei Begründungsrichtungen ganz grob. Eine kulturelle Erklärungslinie, die immer davon ausgeht, dass die AfD-Wählerinnen und Wähler aus zu viel Vielfalt sich für Homogenität lieber entscheiden und überfordert sind mit dieser Vielheit des Lebens und kulturelle Eindeutigkeit, Homogenität favorisieren und sagen, das bietet einfach nur die AfD an. Es gibt die zweite Erklärungslinie, die immer ökonomisch geprägt ist, mit Modernisierungsverlierern irgendeiner Art oder zumindest ökonomische Motive haben, abgehängt zu sein, dadurch verunsichert sein, durch die Globalisierung nur zum Verlierer gehören, aber gleichermaßen ökonomische Begründung auch bei Wohlstandschauvinisten, die gut verdienen, die einfach mehr für auch für Homogenität plädieren, weil sie nicht einsehen, den Sozialstaat als Verteilungsmechanismus zu nutzen für die, die es aus ihrer Sicht gar nicht verdient haben. Und es gibt sowas wie eine dritte Linie neben Kultur, Ökonomie, etwas, was eine Demokratielinie, postdemokratische Linie ausmacht, die sagt, das institutionelle Setting ist einfach unangemessen. Zu viele Entscheidungen fallen nicht majoritär, sondern nicht majoritär, also nicht mit der Mehrheit, die wir gewählt haben. Und zwar im Umfeld der, also im Umfeld der Entscheidung innerhalb der EU, was Brüssel anbelangt, oder eben was die Europäische Zentralbank anbelangt, also dass internationale Organisationen am Ende entscheiden und nicht diejenigen, die über Souveränität, Volkssouveränität die Parlamentarier gewählt haben. Das ist praktisch die dritte Linie, die neben Kultur und Ökonomie jetzt aus einem demokratischen Setting heraus argumentiert. Und alle drei haben unterschiedliche Wählergruppen. Das zeigt eben nicht der Anfangsverdacht, das waren nur Wirtschaftsakteure, die im Taunus ja das gegründet haben gegen als Protest zur Europolitik, als Finanzfrage. Und es sind auch nicht nur in Elendsvierteln, in abgehängten sozialen Brennpunkten Leute, die wählen. Das ist schon eine sehr heterogene Mischung. Da ist aber der Zugang doch für die anderen Parteien, Leute zu gewinnen. Es sind eben nicht nur überzeugte Rechtsextremisten, sondern es sind eben viele, die aus unterschiedlichen Gründen in dieser Partei wählend unterwegs sind. Und die kann man mit einem beeindruckenden Programm auch zurückholen.
Das heißt, ich fasse zusammen, Punkt 1, Sie sagen, die Wähler der AfD sind nicht bei der AfD verhaftet und man kann sie zurückholen. Das heißt, Punkt 2, halten Sie trotzdem die AfD in einer gewissen Konstellation für mehrheitsfähig?
Nein.
Das heißt, Punkt 3, Sie wären nicht für ein Verbotsverfahren?
Nein. Aus den Gründen, die ich dargelegt habe, ist für mich das der entscheidende Punkt. Ich sehe sie nicht langfristig mehrheitsfähig. Das ist auf kommunaler Ebene anders, vielleicht im einen oder anderen östlichen Bundesland anders, aber längerfristig auf der Ebene des Bundes und damit der zentralen Kategorie sehe ich sie auf keinen Fall mehrheitsfähig. Und das hängt eben auch von den anderen ab, ob sie irgendwie koalieren wollen. Aber Merz muss ja auch dem Verb nacheifern, etwas auszumerzen, geradezu seine Glaubwürdigkeit bei diesem Punkt. Da muss er ja dran arbeiten und da ist er ja auch dran, dass er mal Ende Januar ja sympathisiert hat, nicht mit der Partei, aber doch eine Mehrheit mit ihr hinzubekommen im Bundestag. Das ist etwas, was als Markierungspunkt ja bleibt. Und an dieser Glaubwürdigkeit muss er weiterarbeiten, dass es eben ein Einzelfall war und es niemals dazukommen wird.
Könnten Sie noch mal kurz umreißen dann aber, was ein Verbotsverfahren, wie es weitergehen würde? Das müsste ja jemand einleiten und das ist ja jetzt aber nicht so, dass es innerhalb von 2 Tagen entschieden wird.
Nein, langwierig. Bundestag oder Bundesrat kann das einreichen vor dem Bundesverfassungsgericht. Das muss prüfen, ob das dann wirklich prüft und als Verfahren annimmt. Alle Beobachter gehen von sehr langen Verfahren aus, die sich sogar über ein Jahr erstrecken können und mit einem Ausgang, den man in Karlsruhe eben auch nicht vorhersagen kann. Und es könnte eine fast schon Heiligsprechung am Ende rauskommen, wenn die Partei eben nicht verboten wird. Diese Gefahr muss man vor Gericht immer mitsehen. Wir haben eben aus historischen Gründen die Hürden hochgelegt, eine Partei zu verbieten. Das kann nicht aus einem Amt heraus passieren, das kann nicht aus einem Ministerium heraus passieren. Sie sind wichtiger Teil der politischen Willensbildung. Im Grundgesetz sind sie geradezu glorifiziert aufgelistet als Teil der politischen Willensbildung. und sind deshalb auch ganz besonders geschützt. Und das ist ja auch gut so. Und insofern wird das Verfassungsgericht niemals schnell dazu in irgendeiner Weise urteilen.
Okay, Herr Korte, Dankeschön für diesen kleinen Exkurs in Entscheidungsverfahren zu möglichen Parteiverboten und Ihre Sichtweise zur AfD. Wir haben es eben schon gesagt, Sie sind ja nicht ohne Grund in Salzburg, sondern sind da Teilnehmer eines Kongresses. Und deswegen gucken wir zwar jetzt, glaube ich, auf die Uhr, weil Sie los müssen. Was steht denn da an?
Ein Vortrag. Ja, es geht natürlich, ein Vortrag darum einzuordnen, wie die neue Bundesregierung auch europapolitisch tickt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse, der Bilder, der Fotos der letzten Woche, diesem Weltkanzlertum, so wie er ja im Moment daherkommt, mit dem Glorifizierung praktisch jetzt auch durch den Handschlag mit dem Papst. Das ist ja doch auch großartige Aufwertung unseres Kanzlers. Da kann man darüber berichten, wie in Österreich haben natürlich auch eine bestimmte Erwartungshaltung, da bin ich auch dran interessiert, das mitzubekommen. Insofern ist das ja jetzt ein positiverer Ausblick auf die Woche als der Blick dann nur aus der Sicht der AfD. Also das zieht dann ja montags morgens oder montags dann eher runter, wenn man dieses Thema sich nochmal näher anguckt.
Ich wollte Sie nicht runterziehen, Herr Korte. Ich habe nur gedacht, wenn Sie so in die Woche starten, kann sie ja im Prinzip nur besser werden. Wenn ich die Messlatte möglichst tief lege, dann ist es leichter, drüber zu springen. Aber ich bin schon gespannt, was Sie mir dann nächste Woche bei unserem Podcast über Ihr Treffen in Österreich und vor allen Dingen die Einschätzung rund um Friedrich Merz erzählen werden.
Ganz sicher.
Dann vielen Dank. Sorry für die tiefe Messlatte. Viel Spaß beim Drüberspringen. Und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch Dankeschön fürs Zuhören und eine möglichst gute Woche. Bis dahin, bis zum nächsten Montag. Tschüss. Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.